Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ja, die dieswöchige Ausgabe der Dreierkette VBH, würde ich sagen, müssen wir direkt mal mit einem großen Dank an die Verantwortlichen des FC Bayern München, genauer zu sagen Oliver Kahn und Hasan Brazzo Salihamidzic, richten. Denn wenn sie nicht tätig geworden wären, hätten wir hier ernsthaft noch über die DFB-Nationalmannschaft reden müssen. So haben wir wenigstens noch Gesprächsstoff bekommen.
Vielen Dank, also Gruß geht raus an die Säbener Straße, was die beiden Herren da gebracht haben mitten in der Woche. Respekt, und wie du sagst, Walle, ganz richtig, wir haben jetzt auf jeden Fall Gesprächsthema. Ich denke, die ganze Fußballwelt versteht es nicht, aber wir drei werden es versuchen, jetzt ein bisschen aufzuklären. Was sagst du dazu, Noah?
Wir werden es zitieren.
Ja, ich finde natürlich, wir sind natürlich ein bisschen late to the party, wie immer, weil wir so eingeschränkt sind mit unseren Aufnahmezeiten, dass wir nicht sofort eine Reaction drauf machen könnten, obwohl der Gesprächsstoff ja auch da schon da wäre. Aber es ist natürlich super spannend, gerade auch deswegen, weil wir ja vor wenigen Wochen genau über das Thema gesprochen haben und ausführlich diskutiert haben drüber. Und ich habe auch schon so ein bisschen angekündigt, da muss ich auch mal wieder jetzt mal, weil ich ja schon gelitten habe, was so Fußballexpertise und so irgendwelche Prophezeiungen angeht, sagen, da hatte ich schon eigentlich den richtigen Riecher. So.
Das ist aber irgendwie, 2 von 3 hier aus dem Podcast haben das anders in Erinnerung, aber gut. Solange du von dir selbst überzeugt bist, ist das ja das Wichtigste.
Ich habe den Beweis in die Gruppe gestellt.
Ah ja. Noah hatte schon recht, aber ich meine, dass wir mal in einem privaten Gespräch darüber auch gesprochen haben und da meinte Noah, es wird wahrscheinlich Nagelsmann bleiben und Neuer gehen. Und ich meinte halt, nee.
Also gut, ja. Bevor wir jetzt hier zu tief einsteigen, ist jetzt ein harter Einstieg direkt ganz am Anfang, muss man erstmal sagen, herzlich willkommen bei der 20. Folge Dreierkette VBH. Es ist das ein kleines Jubiläum. Wir freuen uns natürlich jedes Mal, wie jede Woche freuen wir uns drauf, aber ganz besonders, wenn es eine Jubiläumsausgabe ist. Und pünktlich zum Jubiläum speist hier Hannes natürlich in die Podcast-Aufnahme rein noch ein Butterbrot. Das ist auch gut. Wir essen während der Aufnahme ist immer gut bei einem Podcast, gell? Aber du hast ja schon öfter angedeutet, dass du mal dieses ASMR ausprobieren wolltest.
Ja, und dieses Mal ist es ein Muss. Wenn ich dieses Butterbrot, was du mir gerade geschmiert hast, weil ich nicht essen würde, würde ich wahrscheinlich mittendrin in dieser Folge kollabieren. Weil
wenn du jetzt nochmal erzählst, wie viel du gestern getrunken hast, dann prügel ich dir dieses Mikrofon über den Kopf, Hannes, es interessiert niemanden, wie viel du getrunken hast.
Doch.
Und nee, also, nein, es interessiert wirklich keinen Mensch. Noah, guck mal, ist auch schon völlig genervt, guckt aus dem Fenster, denkt sich, ja, cool, Hannes ist so cool.
Ich bin so cool.
Vor allem, es ist halt so, es ist ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist einfach so vorhersehbar und vorhersehbare Witze sind nicht witzig.
Okay, ja, bin ich bei dir. Also Hannes hat gestern ganz viel getrunken, deshalb geht's ihm nicht gut und deshalb muss er heute ganz viel weinen.
Ich habe ernsthaft zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr eine halbe Stunde geheult, weil es mir echt nicht gut ging.
Ja, vor allem, ich war ja mit Hannes am Freitag unterwegs und das ist ja wirklich faszinierend. Hannes, es folgt auch keine Logik, dieses System, sondern es folgt einfach, er trinkt und dann ist er so, dann fällt er plötzlich in sich zusammen, ist müde und schläft.
Also es ist auch total nutzlos. Also ich war gestern mit ihm nachmittags unterwegs, wir haben 2, 3 Bier gemütlich draußen in der Sonne getrunken, na gut, irgendwann war keine Sonne mehr, draußen getrunken und dann hängt er sich auf einmal bei mir ran, zu mir nach Hause und zu meiner Freundin und hat einfach eine Stunde zugeschaut, wie wir gekocht haben und währenddessen eine warme Flasche Weißwein getrunken. Also es folgt wirklich keinem System und ist auch kein Genuss.
Ja, es ist wirklich krass. Also Props an dich, du bist ein Antisystemer. Du bist einfach, du sprengst die Ketten des Systems, finde ich geil. Finde ich eigentlich an sich eine geile Sache, Digga. Aber
euch ist schon klar, dass die Leute von meiner Arbeit und meine Eltern diesen Podcast hören.
Ja und? Dann lügst du ihnen was vor, wenn du ihnen das nicht zeigst.
Okay, nee, meine Eltern, ich habe mit meiner Mama auf dem Weg hierhin gesprochen. Sie hat auch gesagt, das kann so nicht sein. Sie hat mir die Ohren lang gezogen.
Dann erstmal ganz liebe Grüße an Patricia. Ich denke, wir werden uns bald sehen, oder?
Ja, meine Ma ist bald in Berlin. Noah, Walle, das wird cool.
Ja, das wird sehr cool. Stark. Noah, wie geht's dir denn? Du bist ja jetzt auch nicht gerade. Hast jetzt auch kein 0815-Wochenende vor dir. Also ja. Ich kann sagen, diese Folgenplanung hing von vielen Faktoren ab. Auch wir sind natürlich betroffen von den deutschlandweiten Streiks des öffentlichen Nahverkehrs. Und Noah, das war ein ewiges Hin und Her. Aber wo bist du denn jetzt am Ende des Tages gelandet?
Ja, ich nehme auf im Zimmer vom Kumpel. Ich bin gerade in Kölle aufgrund beruflicher Verpflichtungen. Und genieße so ein bisschen mal den anderen Vibe von einer anderen deutschen Großstadt, die auch ihren Charme hat. Wir haben gerade auch im Vorfeld noch kurz drüber gesprochen. Köln ist natürlich auch wie Berlin hässlich und regnerisch. Also eigentlich hat sich gar nichts geändert.
Nur mit netten Leuten, oder?
Mit netten Leuten und vor allem muss man ja auch sagen, mit einem guten Kölsch in die Nacht gestartet. Das ist auch immer fein. Ich find Köln ist auf jeden Fall eine Reise wert. Hab ja auch mein eigenes Zimmer bekommen hier im Hotel. Ist einfach super angenehm. Und genieße jetzt so meine Zeit. Und ich fahre auch erst am Dienstag wieder zurück. Also ganz entspannt. Hab heute einen ganz entspannten Tag gehabt mit den Freunden unterwegs in der Stadt. War super.
Wir könnten mal ein Ratespiel daraus machen für unsere Follower, ob sie erraten können, bei welchem Unternehmen Noah den Praktikum macht. Yeah. Und wie wichtig er als Praktikant ist, dass er extra nach Kölle gefahren wird und ein Hotelzimmer gestellt bekommt.
Naja, er hält den Aktienindex oben, oder? Mhm. Kann man das so sagen?
Ja, das stimmt. Also da ist man schon auf, ja. Ich habe auch wieder letztens gelesen, dass der Aktienkurs steigt. Und das ist ja auch, ein Zufall, ne? Kein Zufall.
Aber was man sagen muss, Noah, du hattest ja deinen Ausstand letzte Woche schon. Der Kuchen sah sehr, sehr geil aus. Da war ich sehr neidisch. Und ich habe ja dann auch in der Gruppe nachgefragt, Alter, wie hast du das gemacht? Und dann hast du mir einfach gekonnt ignoriert.
Ah, ja, dann habe ich das übersehen. Man nennt das Schablone.
Ja, Hannes hat mich dann auch schon aufgeklärt, dass einfach mit einer Schablone gemacht wurde. Also man muss sagen, Noah der sah optimal aus. Der Kuchen sah sehr lecker aus und hat dann das Logo der Firma, die wir natürlich noch nicht nennen, was war das?
Puderzucker.
Der gut mit Puderzucker, das Logo der Firma auf den Kuchen drauf projiziert.
Ja, was war das Rote? War das rotes Puderzucker?
Nein, das war weißer Puderzucker.
Ja, Hannes behauptet die ganze Zeit, er hätte irgendwas Rotes gesehen.
Nee, ja. Aber also Puderzucker hat ja die Eigenschaft weiß, soweit ich es weiß. Und
wie er sich freut. Wie er sich selber feiert für diesen unfassbar schlechten Joke.
Wie er sich für den Witz gefreut hat und guck mal, wie er immer noch lacht. Und er sitzt da so süffisant in seinem Stuhl und lädt sich nach hinten und Mensch, war ich lustig.
Nee, ich sitze hier gerade im Zimmer vom, also ich muss ja ehrlicherweise sagen, natürlich bin ich nicht im Hotel, sondern bei Freunden untergekommen, also nochmal Props raus an die. Und sitze hier gerade, die schauen witzigerweise nebenher gerade so ein bisschen How Met Your Mother. Und ich gönne mir so das Zimmer allein, dass ich aufnehmen kann in Ruhe. Also es ist schon eine gute Lage gerade hier. Und da schaue ich so ein bisschen raus in den Innenhof. Köln, wirklich, es ist die Eigenschaft, Berlin zu sein und gleichzeitig aber irgendwie im Westen Deutschlands zu liegen.
Danke.
Also ja. Ich glaube, wenn du mit richtigen Kölnern sprichst, die würden dir da wahrscheinlich widersprechen, oder?
Also ich finde, was halt Köln nochmal ausmacht, ist dieser, was ich, also jetzt zum Thema Fußball, das passt ja auch ganz gut bei uns, ne? Erste FC Köln ist viel präsenter.
Warum passt das gut zu uns? Habe ich nicht verstanden.
Es ist auf jeden Fall ein präsentes Ding hier, ne? Also so diese Hingabe zu einem Verein, und das ist ja in Berlin wirklich jetzt nicht so verbreitet.
Alle bei Tasmania.
Da möchte ich auch nochmal sagen, dass wir, glaube ich, vor 4 Monaten hier groß angekündigt haben im Podcast, oh, wir müssen unbedingt mal zu den Berliner Amateuren gehen in irgendeine Regionalliga oder was auch immer. Wir haben es kein einziges Mal geschafft. Und Brian, ich glaube, du bist noch genau 1,5 Wochen in Berlin, wenn du denn dann wieder da bist. Also es wird schwer, oder?
Ich glaub, auf jeden Fall. Ich hab letztens eine Story gesehen von einem Kumpel, der beim, was war das, irgendwie so ein Verbandspokalfinale in Berlin war oder Halbfinale, irgendwie zwischen zwei von irgendwelchen Berliner Clubs. Und da war ich dann schon tatsächlich ein bisschen neidisch, weil das sah ziemlich geil aus, also sehr, sehr authentisch.
Jungs, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber wenn meine Mama da ist, gibt es ja wieder Bundesliga. Und sie wünscht sich auf jeden Fall erstens, dass wir in unsere Stammkneipe gehen, ins Fargo, und zweitens, dass wir ins Stadion gehen.
Euer Jürgen.
Ich weiß, da können wir ja noch drüber sprechen, ob wir Bock darauf haben, aber ich glaube, ihr fatzt da schon, oder?
Also ich hau Brian, wir hauen beide am gleichen Tag ab. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so interessant ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ist mir egal, oder? Das ziehen sich jetzt rein.
Wir müssen halt auch ein bisschen unsere Freundschaft organisieren. Das ist halt Teil des Podcasts.
Ist ja nicht so, dass wir eh den ganzen Tag miteinander reden. Was mache ich eigentlich in Washington, wenn ich euch beide Beppos nicht mehr an meiner Seite habe? Das wird ein bisschen schade.
Du kannst zu den Washington Commanders gehen, ins Footballstadion, wenn du willst.
Nope.
NFL kostet bestimmt nur $200 oder so, go for it.
Ey, das ist eigentlich ganz klug. Ich weiß ja, uns hören sehr, sehr viele Leute zu. An euch alle da draußen. Falls ihr eine Unterkunft in Washington D.C. kennt oder irgendjemanden kennt, der oder die auszieht und ein Zimmer hat, ich suche desperately, ich brauche bis zum 19. April ein Zimmer. Danke.
Na schön, also dann mit dem Aufruf von Hannes nach seiner Wohnungssuche in D.C. würde ich sagen, können wir dann auch mal getrost ins Thema starten, oder? Sollen wir auch mal anfangen? Jetzt haben wir wieder 10 Minuten an uns vorbeigequatscht. Jetzt können wir mal loslegen, oder, Brian?
Ich bin absolut dafür. Ich bin auch schon ziemlich heiß und hungrig darauf, mit euch darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass wir halt unterschiedliche Ansichten haben dabei.
Ich weiß, dass Walle normalerweise der Mann ist für die guten Übergänge, aber mit der Wohnungssuche hättest du ja als Übergang einführen können. Es gibt einen Mann, der sich jetzt in München auf Wohnungssuche macht.
Aber ich weiß nicht, ob der so lange suchen muss.
Erstens, zweitens hat er seit seinem Aus bei Chelsea historisch schon längst in München gewesen, ja, schon längst eine Wohnung.
Na okay, so, ja, dann macht halt mein Übergang scheiße.
Aber Noah, wir haben von Özil gesprochen. Also wir wollten doch jetzt über das Özil-Thema sprechen, oder? Ist doch klar.
Ja, klar.
Wen interessiert Nagelsmann?
Wer?
Was? Also, natürlich, es gab vorgestern, wann war die?
Vorgestern
kam die große Bombe, der FC Bayern München hat es verkündet. Julian Nagelsmann ist offiziell vereinslos. Sie trennen sich offiziell von ihm und relativ schnell danach war dann auch klar, wer Nachfolger wird. Und zwar niemand anderes als der Fußballprofessor Thomas Tuchel. Und jetzt würde ich sagen, ringfrei, feuerfrei, schießt raus, was ihr zu schießen habt. Ich bin gespannt. Ich denke, Gesprächsstoff gibt es genug zu dem Thema.
Ich weiß nicht, wie es ist. Nor, willst du anfangen? Weil der FC Bayern ist ja mein Verein. Deswegen würde ich vielleicht danach ein bisschen mehr dazu sagen. Aber willst du anfangen?
Ja, ich habe ja schon am Anfang angedeutet, dass ich mich hiermit nur bestätigt sehe, dass am Ende der Saison, ich habe gesagt, okay, um das mal jetzt nochmal ein für alle Mal zu sagen, ich hab in dem Podcast gesagt, ne, das kann man nachhören, dass am Ende der Saison entweder Nagelsmann oder Neuer nicht mehr da ist. Das war mein Take dazu. Und ich sehe mich jetzt so in gewisser Maßen schon bestätigt, dass die Bayern einfach ihren Trainer gefeuert haben. Aber ich war schon, wie ihr wahrscheinlich auch, wie ganz Fußball-Deutschland oder die Fußballwelt, überrascht, dass es jetzt kam. Weil ich finde, und das ist immer der spannende Punkt, gerade bei den anderen Trainern, also bei Flick, bei Kovac und jetzt bei Ancelotti, hat sich es davor angedeutet, sage ich mal so, dass der Trainer entlassen wird. Und ich sag mal so, die Zeichen habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Auch zumal, klar, man kann es jetzt wirklich nicht mehr ernst nehmen, die Verantwortlichen ja eigentlich eine Jobgarantie ausgesprochen hatten. Ja, und das ist dann tatsächlich vor dem Klassiker, in der Länderspielpause, nachdem man in der Champions League alle Spiele gewonnen hat mit einem Gegentor, dazu kam, war für mich dann schon überraschend und ich hatte den Mund ganz schön weit auf.
Ja, also dass irgendwie nach dieser ganzen Causa mit Neuer und diesem Torwarttrainer klar war, dass am Ende der Saison einer von beiden weg ist, das war irgendwie vorhersehbar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass es so schnell kommt. Ich war nicht der Einzige, der gedacht hat, die Saison halt noch. Also man steht ja wirklich in allen drei Wettbewerben sehr gut bis gut da. Also ich würde mal sagen, DFB-Pokal bisher sehr souverän, Champions League sehr souverän, Deutsche Meisterschaft, sind wir mal ehrlich, ja, Dortmund, die können jetzt da oben ein bisschen rumturnen, aber das wird früher oder später eh nichts mehr. Deshalb, ich bin eigentlich der Meinung, das klappt sowieso. Deshalb ist das irgendwie schon sehr verwunderlich, dass Nagelsmann jetzt dann doch so plötzlich den Platz freiräumen musste. Und das zeigt irgendwie auch ganz vieles Komisches auf. Also auch wenn man die Interviews angeschaut hat mit Kimmich und Goretzka, die ja die Entscheidung eher weniger nachvollziehen konnten, weil sie ja auch explizit Salihamidžić dabei widersprochen haben, weil Salihamidžić ja zum Beispiel auf der PK gesagt hat, er hat die Mannschaft nicht mehr hinter sich. Und dabei haben dann Goretzka und Kimmich widersprochen, haben beide gesagt, gut, sie widersprechen jetzt natürlich ihren Vorgesetzten nicht, aber sie persönlich hatten jetzt kein Problem mit Nagelsmann. Und da würde ich mal sagen, sind jetzt auch nicht zwei unwichtige Spieler in der Bayern-Mannschaft. Deshalb alles ganz komisch.
Auf jeden Fall. Und klar, ich meine, der Punkt, jetzt den Trainer zu entlassen, macht saisontaktisch tatsächlich Sinn. In dem Sinn, weil ja noch alles offen ist und sie somit jetzt sagen, okay, sie haben ihm nicht zugetraut, gegen Christian Streich, gegen Pep Guardiola und gegen Edin Terzic letztlich zu gewinnen. Und
was ist ganz kurz, da muss ich dich ganz, ganz kurz unterbrechen, mein Schatz. Ich lieb's, dass du dein Christian Streich mit Pep Guardiola vergleichen willst.
Aber im Viertelfinale DFB-Pokal.
Ja, ich weiß, das ist mir schon klar, aber ich denke wirklich, dass bei den Bayern, dass bei Brazzo und bei Oliver Kahn in keiner Sekunde Christian Streich irgendwie ein Entscheidungsfaktor dazu war, dass sie jetzt den Julian Nagelsmann entlassen.
Natürlich nicht, aber ich sag mal nur so, es geht ja für die Bayern darum, das Triple zu gewinnen diese Saison. Und ja. die Entscheidung muss ja so gefallen geworden sein, dass man sagt, okay, wir trauen es ihm nicht zu, diese drei Titel zu geholen, vor allem die Champions League. Klar, es war jetzt so ein bisschen Spaß. Ich habe mal Herr Streich in den Topf geworfen jetzt damit. Trotzdem, also ich meine, es steht auf jeden Fall, Freiburg ist ja noch übernächste Woche. Es wird spannend zu sein. Ich denke auch nicht, dass jetzt Freiburg eine große Hürde darstellen wird, bei aller Liebe. Aber es muss ja so gewesen sein, dass sie es ihm nicht zugetraut haben. Und da war natürlich saisontaktisch betrachtet jetzt vielleicht doch der letzte Moment, wo man entgegensteuern könnte, weil die wichtigsten Spiele sind die nächsten 3 Wochen.
Da hast du auf jeden Fall recht. Um daran anzuknüpfen, finde ich es nicht nur eine krasse Entscheidung, Julian Nagelsmann jetzt zu entlassen, sondern ich finde es auch krass von Thomas Tuchel, dass er sich das anvertraut, in der Situation zu kommen, weil wenn er, es muss ja nur ein schlechtes Spiel sein gegen Freiburg, dann sind sie von einem Turnier raus. Es muss ja nur ein dummer Tag sein gegen Dortmund und dann kriegt Dortmund 3-4 Punkte Vorsprung in der Tabelle. Und es muss gegen Man City nicht gut laufen und schon ist man aus der Champions League raus. Also an Thomas Tuchels Stelle finde ich das auch krass, dass er die Mannschaft jetzt übernimmt.
Ja, also ich würde dich da nochmal ganz gern bremsen. Zu der Personale Tuchel würde ich nachher nochmal separiert kommen, weil das ist ja, ich finde, thematisch sind das 2 komplett verschiedene Baustellen. So einerseits kann man jetzt lang drüber reden, warum wurde Nagelsmann entlassen und auf welche Basis. Und wir können da viel rumspekulieren und wir können natürlich auch zitieren, was Salihamidzic und Kahn und ähnliche alle dazu gesagt haben. Aber dann ganz anders, das ist für mich ein ganz anderes Thema dann zu betrachten, warum kommt Tuchel und mit welcher Intention kommt Tuchel und was für ein Ziel soll das überhaupt alles haben. Und deshalb, wo wir es gerade eben schon kurz angerissen haben, mit dem, dass sie ihm das nicht zugetraut haben, Nagelsmann jetzt einfach die großen Spiele. Und das ist auch der Gedanke, den ich jetzt ganz zum Schluss hatte. Ich habe mir vorher noch so ein paar Pressestimmen dazu angeschaut, ich habe mir die PK angeschaut. Am Ende des Tages, unterm Strich zählt einfach, sie haben Julian Nagelsmann nicht die Spiele gegen Dortmund und gegen City, die richtig großen Spiele, einfach nicht zugetraut. Und dann frage ich mich doch an der Stelle, warum hole ich mir dann überhaupt erst so einen jungen Trainer, wenn ich ihm am Ende des Tages die großen Spiele nicht zutraue? Ich glaube, wenn ein Ancelotti oder ein Guardiola oder keine Ahnung was genau die gleiche Phase bei Bayern gehabt hätte, dann hätten sie den jetzt an der Stelle nicht rausgeworfen, weil da hätten sie gesagt, erfahrener Trainer, der kriegt das noch gewuppt. Aber warum hole ich mir dann überhaupt erst einen jungen Trainer, wenn ich ihm am Ende doch gar nicht die Chance gebe, das Projekt zu entwickeln, das er möglicherweise entwickeln hätte können?
Ja, interessanter Punkt. Vor allem, ich möchte kurz direkt darauf eingehen, dass du sagst, es hat nichts miteinander zu tun. Oder du möchtest es thematisch trennen.
Ich glaube, thematisch trennen.
Ja, weil der springende Punkt ist doch, glaube ich, dass sie einfach Tuchel haben wollten. Und sie wollten Tuchel, also Bayern wollte Tuchel schon 2018 nach Ancelotti haben. Und jetzt war Tuchel gerade auf dem Markt. Jetzt gab es eine Erklärung mit dem Leverkusen-Niederlage und jetzt haben sie zugeschlagen. Weil sonst
aber Entschuldigung, warum hole ich mir dann 2 Jahre davor einen Trainer für 25 Millionen?
Ganz kurz, darauf wollte ich kurz antworten. Ich glaube, sie haben Julian Nagelsmann damals geholt, weil er die beste Option zu dem Zeitpunkt war. Weil Hansi Flick hatte angekündigt, hey, ich verlasse am Ende der Saison den FC Bayern. Und dann musst du als Bayern-Vorstand dir überlegen, okay, welchen Trainer können wir holen, der an den jetzigen Erfolg, den wir hatten, denn ich meine, das war ein Jahr nach dem Triple-Sieg, welchen Trainer können wir uns holen, der genauso erfolgreich weiterhin ist. Beim FC Bayern gilt ja so ein bisschen die Devise, das ist so eine inoffizielle Regel, aber die führen sie durch. Ein deutscher Trainer muss es sein.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so inoffiziell. Ich glaube, das ist schon immer der Wunsch der
nach Ancelotti, Führungsetage. Auf jeden Fall. Dann musst du halt überlegen, welche deutsche Trainer gibt es, die international erfolgreich sind oder erfolgreich sein können. Da hast du Jürgen Klopp, du hast Thomas Tuchel, du hast, keine Ahnung. So
Thomas Reis.
Und da war halt vor dem Hintergrund, glaube ich, war Julian Nagelsmann, der junge Julian Nagelsmann, eine gute Option, weil sie sich gedacht haben, hey, da können wir ein richtiges Projekt mit aufbauen. Warum sie jetzt das alles über die Kanten, wie sagt man, über Bord werfen, ich wollte Kantes alles über Bord werfen, ist extrem ärgerlich. Und wenn ich noch ganz kurz was sagen kann, danach könnt ihr eure Meinung dazu geben. Ich finde es als Fan vom FC Bayern richtig schade. Also ich bin, ehrlich gesagt, ich war nie ein großer Fan von Julian Nagelsmann, auch persönlich fand ich den nie cool irgendwie, das war keine Figur, mit der ich mich identifizieren konnte, im Gegensatz zu Hansi Flick. Hansi Flick fand ich extrem nice als Coach.
Aber kannst du dich mit Thomas Tuchel identifizieren?
Nee, auch nicht. Aber nee, ich finde es nur schade, weil Bayern als einer der großen europäischen Clubs, die nicht von irgendeinem Scheich aufgekauft wurden, klar, Qatar Airways Sponsoring und so bla bla, aber unter den ganzen europäischen Top-Clubs war Bayern schon immer noch so ein bisschen so dieses Familienclub, so ehemalige Spieler sind an der Macht und ehemalige Spieler führen den Verein. Deswegen finde ich einfach die Art und Weise, wie mit Julian Nagelsmann jetzt umgegangen worden ist, extrem schade. Und da geben ja auch viele, viele Bayern-Fans recht. Viele können es einfach nicht verstehen und finden es einfach dumm.
Also das jetzt hier zu behaupten, dass Bayern ein Familienclub ist, so weit würde ich nicht gehen.
Wie gesagt, im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Clubs.
Aber ich finde halt, was viel mehr dieses ganze Problematik mit diesem Nagelsmann-Rauschmiss aufzeigt, ist doch dieses. Also ich verstehe das halt nicht, wie man so eine Tragweite, wie sagt man, breite Entscheidung treffen kann, Bei so einer Personalie, die ja eigentlich wirklich der Typ hat Ahnung von Fußball, der hat zu den richtigen Spielern den richtigen Draht. Ich glaube halt einfach, dass er nur zu vereinzelten Spielern nicht den richtigen Draht hatte. Und ich glaube, da liegt halt nachher am Ende des Tages die Krux. Und deshalb, ich verstehe das nicht so richtig. Das zeigt halt so ein bisschen auf, wie, klar, natürlich ist Fußball schnelllebig und bla bla bla, aber ich habe gestern schon zu Hannes gesagt, das ist eine Sache, ob Schalke jetzt nach 4, 5 sieglosen Spielen einen Trainer rausschmeißt, einen Thomas Reis, und es ist eine ganz andere Sache, ob jetzt Bayern Nagelsmann rauswirft. Also das ist doch der Trainer, mit dem man das Projekt anscheinend geplant hat, diese Rekordablöse für einen Trainer gezahlt hat, das ist doch Quark. Also ich kann das wirklich beim besten Willen nachvollziehen, und am spannendsten finde ich bei dieser ganzen Geschichte noch, dass Salihamidžić gestern auf der PK gemeint hat, bei der Vorstellung von Tuchel, mit Tuchel werden wir in der Champions League siegen und mit Tuchel werden wir diesen negativen Trend beenden. Ja. Da frage ich mich, Entschuldigung, welcher negative Trend? Schaut euch mal die Spiele seit 1. Februar an. Da sind 2 Spiele dabei, die sie verloren haben, gegen Gladbach und gegen Leverkusen. Und alle anderen Spiele, darunter auch PSG, darunter Union, alle anderen hat man gewonnen. Wo ist dieser negative Trend? Ich verstehe das nicht.
Ich finde es auch ein bisschen arrogant der Liga gegenüber. Ehrlich gesagt, also ich meine, du kannst als FC Bayern natürlich mal gegen Bayer Leverkusen verlieren, und ohne dass die Welt zusammenbricht.
Vor allem mit 2 Elfmetern.
Ja, es waren auch gut, also das ganz kurz am Rande, ich finde, da hat sich der Sinn von dem VAR ein bisschen ergeben bei den 2 Elfmetern, ist aber eine andere Thematik. Es ist unfassbar schade, ich finde es echt dumm als Bayern-Fan, und ich finde es aber auch ein bisschen arrogant von den Bayern-Bossen dann zu sagen, dass es einen Negativtrend gab, den es nicht gibt. Also ich meine, als Schalke-Fan, als Freiburg-Fan kennt ihr euch mit Negativtrends aus.
Genau, also es hat einfach nichts mit Negativtrends zu tun, von was Salihamidžić hier gerade spricht. Das ist Quatsch. Sorry, wenn ich aber so souverän gegen Paris Saint-Germain weiterkomme in der Champions League, dann ist kein Negativtrend zu sehen.
Ja.
Absolut, ich stimme euch da auch absolut zu. Ich finde es auch absolut lächerlich. Ich glaube, da sind wir alle, ich glaube, das ist auch Fußball Deutschland einer Meinung, dass das alles total erbärmlich abgelaufen ist, nicht gut kommuniziert wurde, und auch, was ich ja auch total abartig für diese merkwürdige Statements eine Woche davor, und da so eine Jobgarantie auszusprechen, auch seitens von Herr Heiner, dem Präsidenten, also zu sagen, ja, diese Trainerdiskussionen, die kommen ja von der medialen Seite, aber wir führen die überhaupt gar nicht, für uns ist Julian der beste Trainer, bla bla, und dann eine Woche später ihn zu entlassen. So beim besten Willen, das ist doch wirklich auch keine, da so führt man doch kein Unternehmen. So, also so kannst du ja eigentlich kein Unternehmen führen, und das finde ich schon auch bemerkenswert für einen Verein dieser Größe. Und gleichzeitig muss man sich da auch mal die Frage stellen, wie ist das Management eigentlich da aufgestellt? Ne? Also da scheint ja auch was mit dem Management letztlich nicht zu stimmen, weil es irgendwie bei den allen letzten Trainern dann irgendwann nicht mehr geklappt hat. Ne? Also ich meine, der letzte Trainer, der irgendwie akzeptiert wurde, sage ich mal, war Jupp Heynckes. Und ganz kurz noch ein Take dazu.
Und Flick, aber der Flick ist halt selber gegangen.
Ja. Flick ist selber gegangen. Also ich finde, wir hatten ja jetzt relativ viele Trainer in den letzten 10 Jahren bei Bayern, da stechen für mich Heynckes, Flick und Guardiola raus, weil sie am erfolgreichsten waren, wenn man so die Titel sieht und auch so auf internationaler Ebene. Aber es gibt bei München, und das muss ich jetzt, habe ich auch gelesen, das ist jetzt nicht mein Take dazu, aber bei München muss man ja, so gibt es so eine Dreierachse, mit der man sich zurechtfinden muss. Es ist die mediale Seite, also die Münchner Öffentlichkeit, es ist die Management-Ebene und es sind die Spieler, es ist die Mannschaft. Und eigentlich hat es bisher nur Jupp Heynckes geschafft, alle 3 Ebenen gerecht zu bedienen. Und das hat auch Nagelsmann einfach gefehlt, weil der eben, wie man so hört, eben die Kabine sich nicht hinter sich hatte.
Das finde ich aber super, das interessant. Ist nur kurz der Punkt, das ist ja das Geile, wer behauptet denn, er hat die Kabine nicht hinter sich? Wer sagt das? Das behaupten die Bayern-Bosse, die ja eben gar nicht in der Kabine sind. Und dann fragst du Goretzka und Kimmich und die sagen, er hat die Kabine hinter sich. Und das versteht kein Mensch.
Da wollte ich gerade anknüpfen, bevor du mich wieder unterbrochen hast. Ich habe ja andauernd unterbrochen in diesem Podcast. Ich denke, nur ich finde die Aufteilung, die du gemacht hast, super smart. Das Hauptproblem von Julian Nagelsmann ist, dass er sich mit Bratzo nicht gut verstanden hat. Ich würde sagen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum er jetzt gefeuert wurde.
Aber Flick hat sich auch nicht mit Bratzo verstanden. Also das Problem ist vielleicht gar nicht der Trainer, sondern Bratzo.
Stopp. Nagelsmann war doch die Wunschpersonale von Bratzo. Das war doch sein großer Coup.
Aber irgendwie hat es nicht geklappt zwischen den beiden. Also hattest du nie das Gefühl, dass die beide klar miteinander kommunizieren?
Also laut Bratzo heute Morgen beim Doppelpass und gestern bei der PK waren es ganz emotionale Tage für ihn und emotional auch schwierige Momente.
Würde ich auch sagen, als Bratzo, würde ich natürlich auch so schildern, aber ganz kurz, jetzt noch so am Rande, habt ihr die PK gesehen von Thomas Tuchel mit mit Kahn und mit Bratzo, wo Tuchel gefragt wurde zum Torwarttrainer. Die Bayern haben jetzt vor kurzem einen neuen Torwarttrainer eingestellt. Dann wurde Thomas Tuchel gefragt, ob er jetzt mit diesem frisch eingestellten Torwarttrainer klarkommt. Und dann hat Bratzo gesagt, ja. Und Tuchel hat gesagt, nein.
Hat er wirklich?
Ja.
Ja, aber das zeigt doch schon, das zeigt doch schon wieder alles, ganz ehrlich, wir haben das Problem mit Nagelsmann, dass keine Einigkeit im Verein herrscht, dass keine Ruhe herrscht, vielleicht auch unter vereinzelten Spielern, aber ist Thomas Tuchel jetzt der Trainer, der für Einigkeit im Verein und für Ruhe sorgt, oder was? Nee,
aber er ist der absolute Wunschtrainer des Managements, glaube ich.
Aber das verstehe ich nicht, wie kann man so... Also das ist
ja, es ist absurd, weil ja mit Tuchel werden sie auch nicht länger als 2 Jahre planen können.
Genau, es ist doch jetzt schon die Prophezeiung, und ich meine, das können wir beantworten mit unserem bescheidenen Fußballfachwissen, das ist eine Fehlbesetzung bei Bayern, das funktioniert nicht. Das wird
doch, es wird kurzfristig funktionieren. Ich glaube, bei Bayern hat man in letzter Zeit, und das ist generell das Problem, auch bei allen europäischen Top-Clubs, ja, sieht man ja auch bei PSG zum Beispiel, dass die Planung super kurzfristig ausgelegt ist. Also es wird immer so von Saison zu Saison gedacht, und man sieht ja auch bei einem Erfolg bei Vereinen, die mal vielleicht ein bisschen länger als 1 oder 2 Jahre planen, dass es auch funktionieren kann, aber du brauchst halt eine gewisse Zeit, du kriegst auch manchmal Rückschläge, du wirst manchmal vielleicht nicht Meister, und das hat Bayern in den letzten Jahren, also das haben sie irgendwie ein bisschen außer Acht gelassen, das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße, weil sie keinen Trainer länger als 2 Jahre letztlich hatten, also zum Beispiel hätte man mit Flick mit Sicherheit eine Ära prägen können, aber das wollten sie ja dann auch nicht.
Nee, bei Hansi Flick war das ja auch so ein bisschen, dass sein Wunsch es auf jeden Fall war, Nationaltrainer zu werden. Ja, ich bin extrem gespannt, wie es jetzt mit Tuchel weitergeht, weil was man hört von seinen anderen Posten, war auch nicht alles rosa-rot und
flauschig und Regenbogen. Ich erinnere nur an die Zeit in Dortmund, also ja. Das war ja auch nur Drama.
Ja, also er ist auf jeden Fall ein Fußballkenner, ich meine, das können wir jetzt nicht anzweifeln, aber ich denke, da hast du recht, weil Thomas Tuchel ist jetzt nicht der Mann, der die Mannschaft zusammenbringen wird. Aber, wie gesagt, er ist der Wunschtrainer vom Management. Das heißt, auf der Seite passt schon mal. Und jetzt sind wir mal einfach gespannt. Das erste Spiel ist natürlich gleich der Klassiker. Wie gesagt, es muss nur ein dummer Tag sein. Man verliert 2-1, weil Schlotterbeck aus 40 Meter einen in den Winkel hämmert. Und dann ist schon wieder Krise bei Bayern.
Aber das finde ich jetzt schon wieder spannend, weil natürlich ist Thomas Tuchel ein Fußballkenner. Aber ich stelle immer wieder gern die These auf, du brauchst bei Mannschaften mit einer gewissen Klasse keinen Fußballkenner. Das ist alle Fußball spielen. Das ist nur kurz. Wer hat denn die Triple gewonnen mit Bayern? Jupp Heynckes und Hansi Flick? Sind das jetzt die großen Taktikfüchse? Sind das die großen Fußballprofessoren?
Ein Grund, den ich gesehen hatte, warum die Bayern-Bosse sich Thomas Tuchel gewünscht haben, war, weil er bei PSG gezeigt hat, dass er mit großen Egos, wie zum Beispiel Neymar und Mbappé, klarkommt. Der hat die ins Champions League-Finale geführt und anscheinend lief da alles ganz gut.
Ja, ich möchte auch nochmal ganz kurz zu Tuchel sagen, weil ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass es tatsächlich die richtige Verpflichtung ist. Vielleicht sogar zur richtigen Zeit. Ich finde vor allem, also der Vorgang war einfach so dramatisch scheiße. Das kritisiere ich am meisten. Ich finde jetzt an sich, dass man den Trainer, also Nagelsmann rausnimmt und Tuchel reinnimmt, eigentlich wahrscheinlich sogar sinnvoll im Endeffekt. Und du hast es richtig gesagt, Hannes. Tuchel hat sich ja auch verändert. Ich meine, bei Dortmund ist er 2017 geflogen und in der Zeit hat er sich, glaube ich, schon stark verändert, auch was die Beziehung zum Management anging. Und oftmals lag es auch am Management dann selber. Also gerade auch bei Todd Boehly, das ist doch klar, bei Chelsea, der wollte irgendwie Cristiano Ronaldo holen und so Sachen, so wilde Sachen machen. Und da hat Tuchel natürlich gesagt, nein.
Das wäre so cool gewesen.
Ja, klar, vielleicht wäre es cool gewesen, aber Tuchel wusste ganz genau, dass er die Kabine kaputt macht für ihn und so weiter. Und ich glaube, dass Tuchel schon in den Jahren auch ein bisschen gereift ist. Und du hast es gesagt, eben, man hat es bei PSG auch gesehen, das beste PSG, was wir bisher gesehen haben, war unter Tuchel.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Aber die Frage, die ich mir halt an der Stelle noch stelle, ist so ein bisschen sehr, sehr schade einerseits, dass Bayern halt einfach also Tuchel hätte ja irgendwann auch noch kommen können. Deshalb verstehe ich nicht so ganz, warum man so viel Geld für einen Trainer ausgibt wie Nagelsmann und ihm dann nicht die Chance gibt, einfach an ihm festzuhalten und ein Projekt daraus zu machen und dass langfristig Bayern sich in Europa wieder unter den Top 4 etablieren kann oder keine Ahnung, was ihre Ziele sind. Und wir haben es schon so oft erwähnt, Arsenal hat genau das gemacht. Sie haben mit Arteta einen Trainer geholt, der zu Anfang nicht erfolgreich war. Und die haben ihm Zeit gegeben, die haben das Projekt reifen lassen. Die haben
Der hat aber auch Pokale gewonnen.
Bitte?
Der wurde direkt FA-Cup-Sieger immerhin.
Ja, aber dann kam ja erstmal ein Knick und so. Aber sie haben daran festgehalten und man sieht dieses Jahr, sie ernten ihre Früchte daraus, aus dieser Geduld. Und dann frage ich mich, warum hat der FC Bayern, warum hat das Management vom FC Bayern einfach nicht diesen Mut? Also für mich ist das jetzt einfach ein Angsthasen-Management-Move gewesen für mich, weil das ist einfach, sie haben uns keinen Mut bewiesen und gesagt, wir halten an diesem jungen Trainer fest, der wird das hinbekommen und wenn er es nicht schafft, dieses Jahr in die Champions League-Finale zu kommen, dann schafft er es vielleicht nächstes Jahr.
Ja, nee, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich glaube, es fragen sich viele, warum dieses Projekt Nagelsmann nicht fortgeführt wird, nach gerade mal anderthalb Jahren, die jetzt nicht unerfolgreich waren. Okay, einmal rausgeflogen im DFB-Pokal, passiert und eine Meisterschaft geholt. Also einfach schade. Und wie du gesagt hast, Noah, es geht auch darum, dass die Art und Weise, wie das alles passiert ist. Ich meine, ich glaube, Julian Nagelsmann war richtig happy. Der konnte sich ein paar Tage Urlaub nehmen. Und dann wird er angerufen, weil er gegangen wird. Also,
ja, voll.
Aber er bleibt bis 2026 auf der Payroll, außer er findet jetzt halt einen neuen Verein. Ich habe auch auf Instagram habe ich einen coolen Kommentar gelesen. Der Vertrag von Tuchel läuft ja 2025 aus. Und da hat einer geschrieben, cool, da kann ja Nagelsmann noch das ein Jahr übernehmen.
Ja, das wäre eh dann die nächste Frage, wo kommt Nagelsmann hin? Aber ein allerletzter Punkt, der mir jetzt in dieser ganzen Causa Nagelsmann einfällt, ist ja, Bayern hat für sich immer die Devise, wir wollen nur deutsche Trainer. So, sie hatten jetzt Jupp Heynckes, der ist jetzt in einem gewissen Alter, der wird nie wieder kommen. So, Hansi Flick ist jetzt primär erstmal DFB-Nationalmannschaftstrainer, das heißt, der ist auch erstmal raus. Wer bleibt denn jetzt noch? Wer bleibt noch? Es bleibt noch Nagelsmann, verbrannt, weg. Der wird erstmal nicht wiederkommen. Jetzt haben sie Tuchel geholt. Wenn du, wie Brian gerade eben schon gesagt hast, wenn du Recht behältst und Tuchel auch nur für 2 Jahre da ist, dann ist der auch verbrannt. Wer bleibt denn dann noch von diesen deutschen Trainern, die sie unbedingt haben wollen?
Also sie verbrennen
doch gerade ihre eigenen Kandidaten, oder?
Klopp.
Klopp wird nicht zu Bayern. Klopp wird nie den FC Bayern trainieren. These. Nie.
Also das kann sein. Nee, das also du hast absolut recht. Also man hat ja bei Guardiola gesehen.
Geht sehr gut, mein Schatz.
Man hat ja bei Guardiola gesehen, wenn der Trainer, sag ich mal, eager is to learn, also so German to learn, dann, Alter, what the fuck. Die letzten 20 Sekunden habe ich nur ganz komische Sachen gesagt.
Schlaganfall, nur einen Schlaganfall. Kann jemand einen Krankenwagen rufen?
aber man hat ja bei Guardiola gesehen, dass wenn der Trainer zumindest Deutsch sprechen kann, jetzt nicht ein Deutscher ist, dann geht's auch. Also ich denke da jetzt an Erik ten Hag zum Beispiel, der ja auch, also eigentlich auch fest im Gespräch war, fest geplant war mit dem. Und es gibt ja auch einige Trainer, die nicht aus Deutschland kommen und Deutsch sprechen können.
Ja, Louis
van Gaal. Ich sag ganz ehrlich, die Qualität eines Oliver Glasners könnte man auch bei Bayern sehen, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Ganz andere Debatte.
Mal wieder so ein richtiger wilder Noah-Take.
Aber wer den VfL Wolfsburg nicht kennt, hat den Fußball nie geliebt.
Oder ich sage jetzt mal ganz kurz, ganz harte These, Bo Svensson von Mainz 05, potenzieller Bayern-Trainer.
Ja, jetzt haben sie ja gerade erstmal Tuchel geholt. Und da ist jetzt für mich, kommt jetzt dieser Themenblock Tuchel. Und da frage ich mich jetzt ganz ehrlich, also ich habe schon gesagt, ich sehe nicht, dass der die Mannschaft, wie man immer so schön sagt, die Kabine hinter sich bringt. Weil ich sehe das einfach nicht kommen, dass er dann quasi klein beigibt, was jetzt quasi auch das Problem war von Nagelsmann, dass Nagelsmann sich halt quasi über gewisse Spieler stellen wollte und deshalb es zu Unruhen kam. Ich sehe das nicht bei Tuchel, dass es da anders läuft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tuchel sich irgendwelchen Spielern unterordnen wird.
Da würde ich was Noah vorhin gesagt hat, ein bisschen daran anknüpfen. Thomas Tuchel hat in den letzten Jahren extrem viele Weltstars gecoacht und ist mit denen eigentlich immer ganz gut klargekommen. Deswegen denke ich, dass Tuchel es schon schaffen wird, mit diesen Kalibern, die er jetzt in der Mannschaft hat, klarzukommen. Denn wie gesagt, bei PSG hat er Mbappé und Neymar ins Champions-League-Finale geführt. Ein Jahr später hat er Spieler wie, keine Ahnung, Pulisic,
aber das sind keine das sind keine Vereinsgrößen. Das sind Stars, klar, aber das sind keine Vereinsgrößen, die ein Standing innerhalb des Vereins haben.
Also doch, ich würde sagen, Mbappé hat ein Riesen-Standing bei PSG.
Aber ich finde, du kannst von dem Vereinsstanding von Mbappé, das kannst du nicht vergleichen mit dem von Manuel Neuer zum Beispiel.
Und ich denke, da ist Tuchel schlau genug, ich weiß es nicht, aber ich denke, wie du gesagt hast, Noah, er wurde jetzt klüger in den letzten Jahren, ich denke, da ist er schlau genug, mit Manuel Neuer, der Kapitän dieser Mannschaft ist, mit dem zu quatschen und alles irgendwie recht zu biegen. Also ich denke, ich habe da irgendwie keine Bedenken. Ich habe nur Angst, dass die nächsten 3 wichtigen Spiele nicht gleich gewonnen werden und es dann ein bisschen kriselt. Aber ich denke, mit der Mannschaft wird Thomas Tuchel ganz gut klarkommen, weil er in den letzten Jahren gezeigt hat, dass er auch mit großen Spielern, mit einem großen Ego ganz gut klarkommt.
Also ich glaube auch, ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist absolut die richtige Verpflichtung, um die Triple zu holen. Und ich glaube, das wird er auch schaffen. Weil einfach Thomas Tuchel ein Ausnahmetrainer ist, die es nur wenige gibt. Er hat ja auch bei Chelsea eine Mannschaft übernommen und da zu einer Weltmannschaft geformt innerhalb von wenigen Monaten. Und das spricht eigentlich jetzt wirklich wenig dagegen, dass es bei Bayern nicht so ist. Ein Punkt, den ich machen wollen würde noch, ist, der finde ich auch super interessant ist, weil ja die Erfolgsstory, ich meine, eine gewisse Parallele zu Hansi Flick hat es ja auch, dass dann eben jemand übernommen hat und direkt irgendwie das Triple geholt hat. Und vielleicht erhofft man, also das hofft man sich ja jetzt bei Bayern tatsächlich ja auch so. Nur, Hansi Flick war ja schon im Verein und kannte die Spieler. Und das ist jetzt bei Tuchel auch nicht so. Deshalb könnte das schon gefährlich sein, dass du halt da jetzt wirklich jemand Neues hast, der halt wirklich die Spieler halt nicht gut kennt. Und das könnte tatsächlich problematisch laufen. Ich bin wirklich, also ich bin sehr, ich glaube, eben, und Flick hat ja direkt danach auch noch das Klassiker mit 4-0 dann gewonnen. Also die Parallelen sind wirklich extrem. Wie gesagt, es wird spannend zu sehen sein, was am Samstag passiert, vor allem, weil Dortmund ja auch eben eigentlich gerade Oberwasser so ein bisschen hat und dann oftmals auf die Fresse fliegt. Aber wir werden sehen, es ist super spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt auf den Klassiker.
Ich meine, der größte Beweis dafür, dass Thomas Tuchel aus Spielern wirklich was machen kann, ist, dass es wirklich eine Zeit gab, wo Leute sich für Jorginho den Ballon d'Or gewünscht haben. Wisst ihr doch?
Ja, also wünschen wir uns alle nächstes Jahr für Leroy Sané den Ballon d'Or, oder wie?
Das war jetzt nur so ein Beispiel. Thomas Tuchel kann was machen mit den Spielern. Ich bin extrem gespannt. Und wie du sagst, Noah, das erste Spiel, der Klassiker gleich als Probe wird.
Kann wegweisend sein.
Ja, das wird echt interessant.
Ja, und am spannendsten von den Personalien finde ich ja, wie entwickeln sich Problemspiele wie Sané und Gnabry jetzt, die natürlich jetzt diese Saison völlig ihre Leistung hinterherhängen. Das ist für mich ein spannendster Punkt.
Wird interessant zu sehen. Also ich hoffe, wie gesagt, dass Thomas Tuchel in diesen ganzen Jahren, wo er was gelernt hat, das jetzt mitbringt und zwei Spielern, die extreme Leistungsträger sein könnten, von ihren Qualitäten her, so weit bringt, dass sie es halt auch sind.
Ja, aber das, ganz ehrlich, sind es auch irgendwie, also vor allem Sané ist auch irgendwie ein Spieler, der das ewige Talent ist und irgendwie die ganze Zeit seinem Riesenpotenzial hinterher rennt, das man ihm immer vorsagt, aber das ist sowieso eine ganz andere Thematik. Also ich glaube, irgendwie diese ganze Nagelsmann-Tuchel-Geschichte, da kann man viel, viel drüber philosophieren und viel drüber reden. Noah sieht ihn tatsächlich als die perfekte Lösung. Ich bin da eher zweifelhaft. Ich sehe das, ich bin aber auch kein großer Fan von der Personalie Tuchel einfach, wenn ich ehrlich bin. Und vor allem finde ich auch den Umgang mit Nagelsmann eine Katastrophe und einfach schlecht gemanagt von FC Bayern. Deshalb würde ich sagen, bevor wir uns jetzt noch weiter in die Haare kommen, darf Hannes uns seinen Fußballquiz präsentieren.
Ja, ich meine, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde über dieses Thema gesprochen, wie ganz Fußball Deutschland.
Ja, eben.
Ja, ich habe euch einen Quiz mitgebracht und ihr könnt euch denken, ratet mal ganz kurz, erste Frage, nicht vom Quiz, worum geht's im Quiz?
Ich glaube Fußball.
Ja, sehr smart, aber um welche Thematik? Was ist das Thema?
FC Bayern.
Also, es geht um Trainer.
Oh, Alter, wie cool.
Mann, du bist einfach auch immer auf der aktuellen Seite.
Ich bin brutal. So, Jungs. Ich habe auch die Fakten zwei, dreimal nachgecheckt mit verschiedenen Quellen, weil es gab ja mal ein paar Problemchen.
So. Aufschrei gab's.
Jungs, Frage Number One. Ich will von euch wissen, welcher Trainer die meisten Spiele in der Bundesliga an der Seitenlinie stand. A. Ottmar Hitzfeld, B. Christoph Daum, C. Jupp Heynckes, D. Otto Rehhagel.
Ich glaube sogar Otto Rehhagel, ehrlich gesagt.
Ich will jetzt auch bei Rehhagel oder Hitzfeld. Komm, damit spannend bleibt, nehme ich Hitzfeld.
Alles klar. Noah, du hast recht. Otto Rehhagel hat 832 Spiele in der Bundesliga an der Seitenlinie gestanden.
Er hat halt auch wahnsinnig viele Vereine gehabt, ne?
Unfassbar viele. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, aber mit meinem Handy machen wir gerade einen Videocall nebenher, deswegen kann ich das nicht sehen. Aber er war bei den Offenbach Kickers, er war beim FC Bayern, er wurde mit dem ersten FC Kaiserslautern Meister. Warte, du sollst jetzt googeln.
Ich will wissen, wie viele Spiele Hitzfeld hatte.
Auch ziemlich viele, aber 832 von Otto Rehhagel ist unangefochten.
Ja, ist doch
gut. So, weiter geht's.
Unvergessen von Rehhagel bleibt natürlich auch die, dass er mit Kaiserslautern Aufstiegsmeister wurde. Also das ist natürlich bis heute unvergessen.
Und Europameister mit Griechenland. Aber weiter geht's. So,
Jungs. Vielleicht das allergrößte Fußballwunder aller Zeiten, meiner Meinung nach.
Ja. Also.
Nach dem Klassenerhalt von Schalke 04 unter Thomas Reis in der Saison 22-23.
So. Stark. Jungs, ich will es von euch wissen, welcher Trainer die meisten Siege bei einer Weltmeisterschaft hat. Ist es Carlos Alberto Pereira? Ist es Joachim Löw? Ist es Helmut Schön? Oder ist es Didier Deschamps?
Also man muss sagen, Löw war schon wirklich verdammt lang dabei. Und Deutschland hat ja nicht immer jedes Spiel gewonnen bei einer WM, aber wie so eine WM, was es halt so an sich hat, meistens nur ein bis zwei Spiele. Wie viele WMs hatte Löw denn? Gilt Co-Trainer da sein oder nur Cheftrainer? No,
Cheftrainer.
Also ich sag Carlos Alberto Pereira, weil der hat halt auch wieder extrem viel Teams gecoacht. Der hat ja zweimal Brasilien, einmal Südafrika. Ja. Ich glaube sogar dreimal Brasilien. Und deshalb nehme ich Pereira.
Ja, ich glaube, ich nehme auch Pereira, wenn mir gerade auffällt, dass Löw tatsächlich nur zwei erfolgreiche WMs hatte.
Ja. Hm?
2018 war ja nicht wirklich erfolgreich.
Jungs, es ist Helmut Schön. Carlos Alberto Pereira kam ein paar Male nicht so weit. Joachim Löw kam einmal überhaupt nicht weit. Nee. Ja, deswegen. Und die Didier Deschamps dachte ich, vielleicht lenke ich euch damit ab. Aber nee, es war der gute Helmut Schön. Krass. Weiter.
Der hat natürlich. Sorry.
Ein Riesenstanding als Coach.
Können wir bitte noch für unsere Hörerin den Service leisten und sagen, wo der Mann trainiert hat und für mich vor allem?
Also Helmut Schön?
Ja.
Deutschland.
Ja, aber wie lange?
Weltmeisterschaften 1974. 25 Spiele insgesamt gewonnen.
Wie viele Weltmeisterschaften hat er trainiert, war die Frage.
Ich glaube 3 oder 4.
Krass.
Das muss ich noch nachrecherchieren, ja.
Also ich glaube, er hätte 70, 74, 78 auf jeden Fall.
Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob 66 auch schon, aber das muss ich gleich nachrecherchieren. Nee,
66 glaube ich.
Ja. Bin ich mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall Helmut Schön, hat mich auch gewundert. So, also ein riesen Standing unter den Coaches auf der Welt hat natürlich Sir Alex Thomas Ferguson. Weiß.
Ach so, ja.
Ja.
Junge,
es ist nicht mehr. Junge, das ist so unwitzig vor allem. Alter. Jungs, ich will von euch wissen, wie viele Jahre war Sir Alex Ferguson Trainer bei Manchester United?
Ich glaube, ich weiß es.
35? Was? 20? 27 oder 30?
Ich sag 20, weil ich dachte, es wären 21, aber habe ich mir das vielleicht falsch gemerkt.
27 sage ich. Ich glaube, er ist Ende der 80er gekommen und 2013 hat er aufgehört.
So, Hannes muss jetzt parallel googeln.
Ich muss parallel meine Notizen aufmachen. und ich Genie, habe natürlich das die Anzahl nicht markiert.
Die richtige Lösung nicht markiert.
Ja, 1986 bis 2013 war er Trainer.
Ja, dann habe ich ja recht.
Ja, sind 27 Jahre.
27 Jahre. Krass. Crazy.
Ja. Und weißt du, und dann verstehe ich nicht, warum Bayern nach anderthalb Jahren Nagelsmann rausschmeißt, wenn Manchester United das hinbekommen hat, 27 Jahre einen Trainer zu behalten.
Kann doch nicht wahr sein. Vor allem, Fun Fact für alle, Sir Alex Ferguson war die ersten Jahre unfassbar unerfolgreich. Er wurde nur dann wirklich erfolgreich, als die Class of 92 rauskam. Da waren
ja.
Ryan Giggs, David Beckham,
Paul Scholes.
Wer?
Paul Scholes.
Genau, also nur da ging es bergauf, aber die ersten Jahre war er crazy unerfolgreich.
Ja, da sieht man, dieses Fußballgeschäft entwickelt sich in jedweder Hinsicht einfach nur widerlich, ey, wirklich.
Riesen ja, du ultra schnelllebig, du bist schnell Erfolg kaufen, sonst lohnt sich's nicht, ist nicht rentabel, bla bla.
Ja, ja. Alles scheiße. Aber
ich meine, die.
Lass mal einen Handball-Podcast machen, Noah.
Gerne. Heiner so. Brand Ehrenmann.
Jungs, weiter geht's mit dem Quiz. Ich will von euch wissen, wer der aktuell noch aktive erfolgreichste Trainer gemessen an gewonnenen Titel ist. Ist das Pep Guardiola, José Mourinho, Roberto Pérez oder Antonio Conte?
Boah. Zählt da jetzt aber jeder Popelpokal dazu, wie irgendeinen so komischen Super League-Scheiß oder sowas?
Ja, ja, ja. Jeder Titel.
Wer ist denn Pérez? Den kann ich nicht.
Roberto Pérez ist Trainer oder war Trainer von Internacional aus Brasilien.
Ich sag, also ich glaube, europäisch betrachtet ist es Guardiola tatsächlich, weil Conte ist es auf jeden Fall nicht. Und Mourinho hat, glaube ich, auch nicht so viele Titel gewonnen. Weil
nee, Mourinho weiß, hat zwar jeden UEFA-Titel gewonnen, also Champions League, Europa League, Conference League, aber ansonsten...
Ich glaube, es ist Perez, weil es ist so ein Hannes-Ding, jetzt irgendwie so ein Südamerikaner da rein zu
ja, ja, das dachte ich mir gerade auch schon, aber gern foppt er auch rein damit, weil wir mittlerweile so denken und er weiß, dass wir so denken. Also sollten wir vielleicht nicht so denken, damit er nicht denkt, dass wir so denken.
Genau, das habe ich mir gedacht.
Sag Perez. Also, ich gehe auf den Pepo Guardiola.
Es ist Guardiola.
Ja, stark.
Ja. Ihr müsst bedenken, Guardiola hatte halt crazy erfolgreiche Zeiten bei Barcelona. Bei Bayern hat er auch jeden Titel, also jede Saison die Meisterschaft geholt und einmal den Pokal. Und in England gibt es ja 4 Pokale alleine. Ja, das heißt, wenn du da eine, also die haben ja ihren Heim-Triple und ihren Heim-Quadruple. Also
seit wie vielen Jahren ist der jetzt bei City? Das vierte Jahr, oder?
Ja,
oder das fünfte?
Ja, fünfte. Also schon lange. Ja, er hat 4 Ligen geholt mit City. Also. Ja, der erfolgreichste Trainer gemessen an Titel aller Zeiten ist Sir Alex Ferguson mit 49. Und ich glaube, Guardiola hat die 40 schon geknackt, Mourinho hat 26. Aber Mourinho hatte auch härtere Mannschaften, finde ich. Also der war Porto-Trainer, der war Inter-Trainer.
Das würde ich auch sowieso mal gerne mit euch besprechen. Das ist jetzt auch ein Thema für eine andere Folge. Aber diese Dualität Mourinho-Guardiola ist schon auch spannend. Habt ihr auch mal einen interessanten Take dazu gehört, dass man Guardiola für die Beatles mit den Beatles vergleichen kann und Mourinho eher die Rolling Stones sind.
Nein. Ich schwöre, dieser Vergleich kam schon das dritte Mal jetzt in diesem Podcast.
Und ich verstehe ihn nicht.
Nee, ich habe ihn auch immer noch nicht verstanden.
Hab ich erklärt.
Nur du bringst ihn jetzt wirklich, glaube ich, schon zum dritten Mal.
Darf ich ich habe halt viel drüber nachgedacht. Darf ich ihn erklären?
Ja.
Ja, ja. Hannes, wir gehen uns ein Bier holen in der Zeit, ja?
Ja.
Wir sind ja jetzt beim Thema Trainer, aber nee, aber weil man, ich finde, rein technisch betrachtet, rein statistisch betrachtet, ist natürlich Guardiola der erfolgreichere Trainer Und auch vielleicht der innovativere Trainer, weil er so, der hat dieses Barcelona geschaffen, was halt unschlagbar war eigentlich zu dieser Zeit, das beste Team der Welt aller Zeiten, so mehr oder weniger. Aber das Gefühl, ne, das sind auch die Beatles, ne? Beatles sind die erfolgreichere Band, die bekanntere Band, haben die innovativeren Songs und die Alben geschaffen. Aber der, weiß ich, der Trainer mit dem mehr, mit der charmantere Trainer mit mehr Charme, mit ein bisschen mehr, sag ich mal, auch Fußballromantik, der eben halt auch den Underdog zu Erfolgen geführt hat, das ist halt.
Das ist Thomas Reis. Das ist einfach Thomas Reis.
Der Joke zündet nicht, Digga. Der Joke zündet nicht.
Ich unterbreche euch jetzt beide, weil deinen Rolling Stones Beatle-Vergleich check ich einfach nicht. Thomas Reis geht mir so langsam auf den Keks. Deswegen, ich habe noch zwei Fragen, Jungs, konzentriert euch.
Noch zwei. Wir sind ja immer noch nicht fertig.
Was?
Wir sind ja immer noch nicht fertig.
Junge, nee. Wir wollen Essen bestellen. Wir haben Hunger.
Aus. Ich mache echt eine Gruppe für Podcaster, die unterbrochen werden. Ja, ich mache eine Selbsthilfegruppe auf. Ich marschiere, Junge. So. Ich will von euch wissen, welcher der Trainer mit der kürzesten Amtszeit in der Bundesliga-Geschichte ist.
Nicht Thomas Reis.
Noch nicht Thomas Reis.
Hör mal auf.
Ist es Christoph Kramer? Nein, warte, Christoph Daum.
Chris Kramer hat inzwischen sein Trainerdebüt gegeben für 4 Minuten.
Also nee, ist es Christoph Daum? Ist es Rudolf Gröner? Bernd Haberbach? Oder Robert Körner?
Boah. Oh, ich weiß, da gab es irgendeine Story, dass irgendein Trainer mal beim Bundesliga-Verein unterschrieben hat und irgendwie eine Stunde später war dann irgendwie doch ein anderer Trainer da, der dann doch zugesagt hat und haben sie den Vertrag wieder gecancelt. Irgendwie so ist die Story. Nee,
also, das kann sein, aber das hier, Quelle ZDF, ist ein Trainer, der Spiele gecoacht hat. Also der wirklich an der Seitenlinie stand.
Ich habe keine Ahnung.
Ich sag Kröner aus bekannten Gründen.
Okay. Ich folge dir.
Es ist Robert Körner. Er war beim 1. FC Nürnberg ganze 18 Tage im Amt.
Wie viele Spiele hat er in der Zeit gecoacht?
Ich glaube 2 und 2 verloren. Also es ging ratzfatz. Der erste Fun Fact, der 1. FC Nürnberg ist in der Saison als amtierender Meister abgestiegen.
Der Club.
Jo, es war 82-83.
Stark.
Das waren noch Zeiten.
So, und jetzt, Jungs, ihr müsst hart überlegen, es ist wichtig.
Das Quiz ist zu lang diese
Woche. Ich will einen Namen von einer Person aus dem Trainerteam vom Borussia Mönchengladbach wissen.
Ja, Daniel Farke.
Nee, außerdem.
Ja, wie kommst du jetzt darauf? Ich kann dir nicht mal die Co-Trainer von Schalke sagen.
Überlegt mal.
Bis auf Biskens.
Dieser Podcast... Eine Person aus dem Trainerstab.
Oliver Neville.
Stark. Boah, geil. Ich hätte jetzt gar nicht überlegen können, aber
sehr nice. Das ist mir gerade aufgefallen. Oliver Neville, der neue Platzwart.
Genau. Der Greenkeeper. Das ist der neue Greenkeeper.
Eieiei, Jungs. Stark, okay. Ja, wie fanden wir das Quiz, Noah?
Vielen Dank fürs Quiz. Waren viele so Faktenfragen, die man nicht weiß. Eigentlich. Aber geil, vielen Dank, Hannes.
Gerne.
Auch themenaktuell finde ich sehr gut. Und auch, was ich ja auch immer, wofür ich auch immer ein bisschen plädiere, ne, auch ein Thema. Ne?
Ja.
Ja, Noah, nächste Woche bist du wieder dran, ja?
Ja, ich hab auch schon eine richtig gute Idee. Ich freue mich tatsächlich schon auf das Quiz. Deshalb habe ich heute auch noch mal nachgefragt in der Gruppe, weil ich war mir nicht sicher, sonst hätte ich es nämlich gemacht, weil mir brennt es unter den Fingern, Jungs, dieses Quiz zu machen, weil es ist eine Frage dabei, da bin ich mal gespannt, ob ihr die wisst, weil das ist mir letztens aufgefallen, der Fakt, und der ist wirklich atemberaubend gewesen.
Sowas nennt sich Teaser. Noah, das ist wirklich Podcasting on point, was du hier gerade machst. Du setzt gegen Ende der aktuellen Folge einen brutalen Teaser auf nächste Woche. Du, ich sehe schon, kommen die Hörerinnen und Hörer, die werden uns die Postfächer einrennen vor lauter Spannung.
Wirklich? Nee, also es ist wirklich jetzt gespannt. Aber kennt ihr das, wenn ihr manchmal so auf einen Fakt stößt und ihr einfach sagt, okay, das wusste ich nicht, das habe ich mir einfach überhaupt nicht gedacht?
Das nennt sich Studium.
Ja, nee, warte. Jungs, das könnte eine Frage sein fürs Quiz, aber wisst ihr, warum Deutschland manchmal das grüne Auswärtstrikot hat?
Ja, wegen Irland, weil Irland sich da relativ früh dafür eingesetzt hat, Deutschland in die FIFA aufzunehmen.
Richtig.
Das habe ich auch schon mal gehört, den Fact.
Ja.
Ich habe tatsächlich eins der deutschen grünen Trikots. Ich habe das von der EM 2012. Das habe ich irgendwo daheim rumliegen.
Geil. Bei uns in Ecuador ist die Schuluniform von der deutschen Schule grün.
Hat das was damit zu tun, oder was?
Ich wollte nur mal wieder pitchen, dass ich aus Ecuador komme.
Für alle, die es vergessen haben, Hannes kommt übrigens aus Ecuador.
Ja.
So, also Quiz haben wir abgehakt, Nagelsmann, Tuchel haben wir abgehakt. Das heißt, wir haben endlich Zeit, um über die deutsche Nationalmannschaft zu reden. Begeisterung. Noah, hast du das Spiel gesehen oder hast du es verfolgt?
Ja, tatsächlich, interessante News. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Was ja eigentlich wirklich nicht üblich ist in letzter Zeit. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ein Nationalmannschaftsspiel gesehen habe, was nicht WM, EM war.
War dir langweilig?
Nee, wir haben ein bisschen, getrunken und haben und Pizza gegessen und haben halt das Spiel noch geschaut, bevor wir auf die Piste sind.
Junge, hast du wieder Hüfte bewegt?
Noah ist 50.
Nee, warte, es war richtig cool. Noah und ich waren ja am Freitag auf einer WG-Party. Und Noah, an der Stelle nochmal vielen Dank, dass ich nicht alleine auf dem Dancefloor chillen musste. Wir haben echt abgedanced. Also Noah, Junge.
Ja, das war wirklich, Junge, Hannes, aber es ist wirklich auch nur mit dir möglich, sowas zu tun, ehrlich gesagt.
Ja, wir haben beide halt Zero Fucks gegeben, denn die anderen Jungs, die da waren, die fanden sich zu cool zum Dancen. Aber wir haben da die Hüften geschwungen.
Also wie wir jetzt von der deutschen Nationalmannschaft auf Hüftschwinge kommen, das frage ich mich jetzt gerade.
Auch nochmal daran Props an die 2000er Jahre, die einfach auch gute Songs geliefert haben, zu denen man die Hüfte schwingen kann. Also das muss man einfach auch nochmal sagen.
Es war echt eine sehr coole WG-Party, ja.
Aber okay. Also auch gestern haben einige Spieler die Hüfte geschwungen, auf jeden Fall beim deutschen Nationalmannschaftsteam.
Boah, stark. Noah, stark.
Und da allen voran möchte ich mal hervorheben, Nico Schlotterbeck.
Diesmal muss ich dir recht geben.
Ja, diesmal wirklich gut gespielt. Nee, also
kein Spieler wird in diesem Podcast so oft angesprochen wie Nico Schlotterbeck.
Spaß beiseite. Ich fand, ich habe das Spiel verfolgt und ich fand, es war solide. Ist einfach kein Gegner, gegen den man jetzt sagen kann, sind wirklich eine gute Mannschaft, sie haben solide gewonnen. Füllkrug ist eine Idealbesetzung. So ist irgendwie der Mann, der den Deutschland nicht verdient hat, aber den Deutschland gerade braucht auf jeden Fall. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf Belgien.
Ja, also ich kann sagen, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wusste im Vorhinein nicht mal wirklich, dass Länderspielpause ist. Und habe auch zu Hannes zwei, drei Mal gesagt, es gibt nichts auf dieser Welt, was mich weniger interessiert als die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Und daran halte ich fest, alles, was ich dazu zu sagen habe, hey, natürlich geht es jetzt wieder bergauf. Wir haben ja Gott sei Dank keine Regenbogen-Kapitänsbinde mehr an. Es musste ja jetzt bergauf gehen, natürlich.
Es gibt niemanden auf dieser Welt, der sich so über diese Binde aufregt wie Walle. Ich habe zwei sehr gute Kumpels gefragt, wie wichtig ihnen die Regenbogenbinde oder die Deutschlandbinde ist.
Hannes,
die haben gesagt, ihnen ist so wichtig wie eins.
Was ist das, der Gag, Hannes?
Unterbrich mich nicht. Ich mache diese Gruppe echt auf. Podcaster, die unterbrochen werden. Und Podcasterinnen.
Hannes versteht es immer noch nicht. Hannes denkt wirklich, uns ging es um diese Kackbinde. Nein, Hannes, nochmal zur Erklärung. Es geht nicht darum, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr die Regenbogenbinde trägt. Das ist völlig in Ordnung, dass man die nicht mehr anzieht. Das ist auch okay. Es war ein nettes politisches Symbol. Okay, fine. Das Problem ist, dass man dazu eine Pressemitteilung rausgibt. Warum gibt man eine Pressemitteilung daraus, dazu, dass man jetzt nicht mehr die Regenbogenbinde anzieht, mit der Begründung, weil es geht jetzt wieder um Fußball. So, für alle, die jetzt gerade uns nicht sehen, ich habe Anführungszeichen gemacht. So, was ist das für eine dumme Aussage?
Darf ich antworten?
Nein, ja. Brian, du darfst antworten. Hannes Meinung kann ich nicht mehr sagen.
Wie immer in unserer liebenswerten Dreierkonstellation versuche ich da die mittlere Position zu finden. Ich glaube, der Kerngedanke ist, warum du dich so drüber aufregst, ist ja generell diese Art und Weise und wie das alles kommuniziert wurde und auch letztlich hat es ja damit zu tun, dass wir mit Rudi Völler einen alten weißen Mann an der Spitze wieder haben. So ist es ja auch.
Völlige Fehlbesetzung.
Genau, da kann man jetzt noch drüber streiten. Ich würde den Mann mal kochen lassen und mal schauen, was passiert. Ich finde den Begriff so geil. Wirklich, ich finde es wirklich geil zu so sagen, lass den mal kochen.
Let him cook.
Auch irgendwie aus Insta übernommen.
Ja, okay.
Ich muss da einmal einerseits natürlich insgesamt inhaltlich Walle da auf jeden Fall zustimmen, ist absolut lächerlich, diese ganze Scheißbinde, wirklich, das fuckt mich dermaßen ab. Also da muss man auch einfach mal sagen, wo sind wir denn eigentlich angelangt, über welche Sachen reden wir denn eigentlich? Da sind irgendwie 10.000 Gastarbeiter auf dieser WM gestorben, wir reden über so eine fucking Binde. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es ist es nicht wert, dass man der deutschen Nationalmannschaft so einen Stellenwert dann einnimmt, dass sie irgendwie wegen dieser scheiß Binde dann irgendwas repräsentieren. Die sollen gescheite Leute in das Team aufnehmen, die Leute sollen sich irgendwie auch mal äußern dürfen, die sollen auch was repräsentieren, aber ganz ehrlich, es ist schon, also es ist ein bisschen in der Lächerlichkeit angekommen und das zeigt auch mal wieder ganz gut, wo die Nationalmannschaft der mittlerweile steht. Also ganz am Ende bei Fußball Deutschland.
Okay, ich habe ist auf jeden Fall verstanden, was ihr meint. Mein Take dazu ist, die meisten Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft sind nicht in den Kreisen unterwegs, wo wir unterwegs sind, sondern chillen in Hintertupfingen in ihrer Stammkneipe, knallen sich 4 halbe pro Halbzeit rein und regen sich über die Regenbogenfarben auf. Ja. Deswegen, um den Rücken von diesen Leuten zu haben, die wirklich die Mehrheit der Supporter der deutschen Nationalmannschaft repräsentieren, wieder zu besitzen, haben sie das gemacht.
Ja, natürlich, deshalb haben sie das gemacht. Aber hier liegt doch die Lächerlichkeit. Die Lächerlichkeit in dieser ganzen Nachricht ist doch, dass man vom DFB das anscheinend als Widerspruch gesehen wurde. Dass es, man könne anscheinend nicht diese Regenbogenfarben repräsentieren und diese Menschen repräsentieren, aber trotzdem gleichzeitig guten Fußball spielen und die Menschen wieder erreichen. Denn meine These ist dazu, natürlich erreichst du vielleicht die Leute mehr, von denen du gerade gesprochen hast, diese Leute mehr, wenn da wieder eine schöne schwarz-rot-goldene Spielführerbinde ist, was natürlich auch super gewordert ist. Aber dabei muss man doch auch sagen, am Ende des Tages holst du sie doch viel mehr, wenn du einfach gut Fußball spielst. Dann interessiert das keinen Schwanz, was da jetzt auf dieser Kackbinde steht. Ja. Deshalb fuckt so ab. Denn das zeigt auch die komplette Fehlbesetzung von Rudi Völler, weil es einfach, man hat gesagt, man muss nach vorne schauen, man braucht Modernisierung, man muss sich erneuern und dann setzt man einen alten weißen Mann da oben hin, der alles genauso macht wie vor 20 Jahren. Herzlichen Glückwunsch, DFB, ihr habt gelernt.
Ja, aber ich muss jetzt schon auch mal sagen, noch zu, also nicht zu seiner Verteidigung, aber man muss sich jetzt mal abwarten, wie die EM 2024 laufen wird und wie, so da, wie er praktisch das System prägen wird. Ja, ich meine, es ist, glaube ich, ich glaube, es ist gut, dass wir auf jeden Fall eine Erneuerung auf dieser Position haben, weil Bierhoff letztlich schon auch für die Probleme der letzten Jahre stand. Aber ich glaube eben auch wie du, dass Völler nicht dazu beitragen wird. Aber ich würde ihn jetzt mal, ich würde das mal abwarten lassen. Ich würde das jetzt nicht nur auf die Binde reduzieren oder auf die Entscheidung, die Binde wieder anzuführen. Ich würde aber tatsächlich jetzt, weil wir gerade angefangen haben, über das Spiel zu sprechen, noch ganz kurz über das Spiel sprechen, weil es war eigentlich ganz interessant, weil ja auch noch relativ viele neue Spieler da waren, die debütiert hatten, unter anderem Kevin Schade. Also auch ein paar Random-Spiele, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Sie experimentieren, Flick will experimentieren, finde ich auch, da hast du auch, Walle, finde ich, richtigerweise gesagt, es ist spannend, wenn man einfach gar kein Team haben will, dann experimentiert man die ganze Zeit. Aber was auf jeden Fall auch spannend zu sehen ist, dass Wolf wirklich in einer sehr guten Form ist, hat sehr gut gespielt. Wir haben mit Füllkrug wirklich da einen Spieler, der auf der einen Seite wieder als Identifikations, meiner Meinung nach als Identifikationsperson dienen kann und auf der anderen Seite auch einfach Tore schießt. Gab es ja auch lange nicht mehr. Und ja, wir haben mit Timo Werner wirklich einen Spieler, der psychologisch, glaube ich, auf einem Level gerade ist. Der muss im Prinzip, der muss in die, ich will es jetzt überspitzt formulieren, in die Reha. Der muss wirklich jetzt mal wieder einfach ein bisschen gefördert werden, der muss gepusht werden, da müssen Erfolgserlebnisse kommen, dass er wieder auf seine Lage da kommt. Und das sind eigentlich meine Texte zum Spiel. Das wollte ich nur noch sagen, weil wir jetzt noch über das Spiel gesprochen haben. Ich bin gespannt, wie sie gegen Belgien spielen. Das wird wirklich tatsächlich mehr eine Prüfung. Da wird man dann sehen, ob man da wirklich Erfolge dann sehen kann.
Nur kurz, nicht, dass ich Hannes dich unterbreche. Noah, du hast für mich alles auf den Punkt gebracht.
Ja, nee, und ich wollte da zum Spiel noch sagen, dass die haben mir gegen Peru gespielt. Und mich hat es gefreut, wie crazy groß der Support war von der peruanischen Community hier. Die peruanische Botschaft hat Busse organisiert, die sind runtergefahren nach Mainz. Nur da Shoutout an die peruanischen Fußballfans.
Übel geil, aber auch die Trompeter unter den Fans.
Hannes kommt aus Südamerika, deshalb freut es ihn so sehr. Hey.
Nee, das war geil, da haben sie auch einen Trompeter gehabt, das war echt sick.
Nee, es war echt stark, ja.
Ja, der Einzige, der gefehlt hat, war Jefferson Farfán. Aber Jefferson Farfán war ja auch schon mal
Pizarro.
Jefferson Farfán, nee, der ist wichtiger, war auch schon mal Teil unserer Player of the Week Rubrik und damit würde ich auch direkt wieder ganz smooth übergehen. Die Folge haben wir direkt wieder abgefespert, weggequatscht, als wäre es nix und wieder nichts, haben wir hier die Folge abgearbeitet. Kommen wir zu unserer absoluten Lieblingsrubrik, also heute habe ich echt irgendwie eine Sprachstörung, Player of the Week, wer beginnt?
Ich würde anfangen, ich habe gerade über ihn gesprochen, ich war mir nicht mehr sicher, ob wir ihn schon mal hatten, Niklas Füllkrug.
Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Nee, hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach einer der Gewinner der letzten anderthalb Jahre im Thema Nationalmannschaft macht, also das waren jetzt keine überragenden Tore, aber ganz ehrlich dafür, also er hat einfach seinen Job gemacht, ist ein, finde ich, Sympathieträger und ganz ehrlich, ich freue mich, dass so jemand bei der Nazio jetzt wieder ist. Es gibt auf jeden Fall Hoffnung für die Nazio, auch fürs nächste Jahr und dementsprechend ist er aufgrund seiner Leistung jetzt gestern, klar gegen den schwachen Gegner, mein Spieler der Woche.
Ja, mein Spieler der Woche ist inspiriert dadurch, dass Harry Kane jetzt der All-Time-Goalscorer der englischen Nationalmannschaft ist. Ich nehme aber nicht Harry Kane, weil ich von dem weniger als nichts halte. Ich nehme einen anderen englischen Neuner, nämlich Jamie Vardy. einer der coolsten Kicker, die es gibt, der zieht sich vor dem Spiel 2 Red Bull-Dosen rein und ein English Breakfast und dann geht's ab. Cooler Typ. Vielleicht ein bisschen zu spät gezündete Karriere, aber auf jeden Fall ein Top-9er.
Ja, sehr stark. Ich wollte eigentlich mich auch in der Nationalmannschaft orientieren und du hast ihn vorher auch schon angesprochen, Marius Wolf. Wirklich in Top-Top-Form, sehr stark gespielt bei der Nationalmannschaft, auch gerade wirklich in Top-Form bei Dortmund. Also war ja auch einer der ewigen Talente, wo man immer darauf gewartet hat, wann zündet er. War ja auch mal zwischenzeitlich bei Köln ausgeliehen, so, wenn ich richtig weiß. Deshalb wollte ich den eigentlich als Player of the Week nehmen, aber dann habe ich festgestellt, nee, ich nehme einfach keinen Dortmund-Spieler, mache ich nicht. Deshalb, du hast gerade Sympathieträger angesprochen, für mich absoluter Sympathieträger in der Nationalmannschaft, Marc-André Ter Stegen. Ich hoffe für ihn, dass jetzt seine Zeit gekommen ist und dass er jetzt quasi Manuel Neuer ablösen kann in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, mit Ter Stegen haben wir auch einen sehr, sehr, sehr guten Torhüter, der auch gerade eine sehr gute Saison bei Barcelona spielt, zwischen den Pfosten. Deshalb für mich Marc-André Ter Stegen Play of the Week.
Stark.
Nee, also dadurch, dass ich neuer Fanboy bin, finde ich das überhaupt nicht stark.
Korn Neuer, sage ich da nur. Ihr Bayern-Fans, ihr habt doch alle. Das ist
stark finde ich vor allem Ter Stegens Haaransatz mittlerweile wieder.
Ja, das sieht wild aus. Da hat die Türkei echt geliefert.
Ja, das sieht wild aus. Ja. Na gut, also wir haben mit Vardy, Ter Stegen und Füllkrug mal wieder drei absolute Top-Spieler.
Kennt sich safe.
Die haben auch wieder eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Ich glaube, alle unsere Play of the Week machen nach der Folge sich eine WhatsApp-Gruppe zusammen.
Leute, die unterbrochen wurden.
Jungs, ich mache diese Gruppe sowas von hart.
Übrigens, Füllkrug hat in 5 Spielen der Nazio 5 Tore geschossen.
Wer übrigens neben Vardy und Füllkrug, glaube ich, auch unseren Podcast hört, ist Felix Lobrecht. Weil, absolute Beobachtung, seit Brian immer stark sagt, wenn er was witzig findet oder gut, immer wieder stark. Also Brian, den findigen Hörerinnen und euch ist es schon mal aufgefallen, Brian sagt sehr oft stark. Seitdem verwendet Felix Lobrecht dieses Wort in Gemischtes Hack die ganze Zeit. Deshalb, ich glaube...
Ich habe ja auch die Stuhlfeier schon vor David Alaba gemacht. Das muss man auch sagen.
Stimmt.
Also, das müssen wir liefern. Ja. Oh Noah, das müssen wir auf Insta liefern. Kannst du nicht.
Finde ich fast noch witziger, weil es wirklich ja vor Alaba war mit dem Stuhl. Aber auch jetzt nicht so krass, viele haben Stuhlen schon gefeiert.
Ich habe noch nie beim Feiern Stuhl.
Ich habe auch noch nicht in die Höhe gewiss.
Ich schon.
Vielleicht Tim Wiese nach seiner Fußballkarriere. Ja. Ratter, habt ihr gecheckt?
Tim Wiese, ein Stuhl
nach seiner Fußballkarriere?
Weil er im Wrestling war.
Ja.
Ja, aber der ist ja offensichtlich.
Also Jungs, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Stunde haben wir gequatscht. Ich denke, wir haben unsere Expertise zu allem abgegeben. Noah, die auf jeden Fall noch eine sehr schöne Zeit im Rheinland. Genießt die Biere aus Reagenzgläsern und komm wieder heile zurück nach Berlin, dass wir am Samstag schön das Topspiel schauen können.
Ja. Wir haben das zu oft Klassiker genannt.
Nein, das ist auch kein Klassiker.
Ja, ich habe mich auch geärgert, ich habe es heute zu oft gesagt. Es hört sich auch einfach falsch an, ne?
Es ist kein Klassiker, Punkt.
Es ist ein Topspiel und ich freue mich auch auf euch und das mit euch zusammen zu schauen und zu analysieren natürlich. Macht's gut, passt auf euch auf und guten Appetit.
Bre, viel Spaß noch in Kölle und wir sehen uns nächste Woche.